Herzlich willkommen zurück zu den Neuronews live aus Berlin. Wir starten in den dritten und letzten Tag unserer Podcast-Reihe mit den spannendsten Updates direkt vom DGN-Kongress. Ich bin Tobias Ruck und freue mich heute zusammen mit Matthias Meurer und unserem Gast, Professor Dr. Matthias Buttmann, Chefarzt der Klinik für Neurologie des Caritas Krankenhauses Bad Mergentheim, über die heutigen Kongress-Highlights zu sprechen. Bei mir sitzen ja erstmal wie immer Matthias Meurer und auch Matthias Buttmann. Zwei Matthiase, überraschenderweise auch jeweils mit einem T geschrieben.
Ja, meine Eltern müssen sparen.
Ja, so ist das wohl.
Meine auch, ja.
Wir fangen aber mal mit Matthias Buttmann an. Hast du nochmal was Neues in Berlin gesehen, was dich überrascht hat, was dir Spaß gemacht hat? Ein schönes Restaurant, hast du einen Tipp für uns?
Nee, ehrlich gesagt habe ich so viel Zeit auf dem Kongress verbracht. Ja, ich habe nicht viel mitgekriegt. Und ja, ich war in einem Restaurant, das würde ich jetzt nicht unbedingt allgemein weiterempfehlen.
Also. Okay, dann wollen wir da jetzt auch nicht mehr drauf
eingehen. Das war jetzt kein ganz spezielles Restaurant. Also okay.
Er ist vollkommen fokussiert auf die inhaltlichen Themen.
Das ist sehr
die
gut.
Beste immer Einleitung, ja. die wir haben können. Ja. Deswegen, es kann ja eigentlich jetzt nur vollkommen in Medias Res gehen. Ne? Wir sollten direkt
absolut
anfangen.
Absolut. Das genau, KKNS hatte heute die Sitzung. Ja. Was gab es da Neues?
Ja, es gab die Hottest Topics 2025. Man kann sehr sich gut schon vorstellen, was da kam. Ja. Natürlich kamen die neuen McDonald-Kriterien, die wurden nochmal so ein bisschen wiedergegeben. Was ich eigentlich so einen Haupttenor dieses Symposiums fand, waren Progressionsmechanismen. Und das, was ich an verschiedener Stelle wiedergefunden hat bei der Frau Salmen zum Beispiel aus Bochum, die über Biomarker Ergebnisse berichtet hat, aber auch bei der Luisa Klotz aus Münster, die über Progressionsmechanismen berichtet hat, dass bei Pira, einer Progression unabhängig von Schubaktivität, Inflammationsmechanismen eine wichtigere Rolle spielen, als man bisher dachte. Und das wurde so von verschiedenen Seiten beleuchtet. Und dann hat man natürlich entsprechend auch therapeutische Perspektiven diskutiert. Und vielleicht noch zu den Biomarker-Geschichten. Die Frau Salmen hat wirklich sehr betont, ist auf NfL und GFAP eingegangen, wenn man NfL benutzt, sollte man wirklich nicht Absolutwerte nehmen, sondern sich auf Z-Scores stützen. Ganz wichtig, die Körpergröße, Gewicht und Alter einbeziehen. Und sie hat sich eher so auf den Standpunkt gestellt, dass man damit tatsächlich schon was in der Geschmackses anfangen.
Ich meine, das ist nett, nur wer gibt dir die Z-Scores im Moment? Das ist ja das Problem.
Ja, das wurde auch während des Symposiums gesagt. Es gibt halt eine App sozusagen, eine Seite aus Basel entwickelt, wo man diese Dinge eingeben kann. Dann muss man aber unbedingt auch wissen,
auf was für jeden Test?
Geht,
für jede Plattform?
Aber du musst wissen, auf was für einer Plattform es gemacht wurde, musst du eingeben und dann werden die Z-Scores ausgegeben. Was so als Perspektive auch gesagt wurde, dass wohl in Kürze verschiedene Labore, die diese Werte anbieten für NfL, einen Service anbieten werden, dass wenn man denen Größe und Gewicht sagt, und Alter haben die ja eh, dass man dann von denen gleich einen Z-Score geliefert kriegt.
Also das ist natürlich gut. Also nicht schlecht, dass die wichtigsten Kovarianten schon mal mit einbezogen sind.
Aber wir müssen halt bei unseren Patienten Größe und Gewicht messen. Ich weiß nicht, ob Fragen reicht.
Na gut, das würde ja wahrscheinlich schon das Alter reichen, um da so ein bisschen zumindest.
Ja, das stimmt. Gab es heute auch einen Einwand hier von einem aus dem Labor in Berlin, der gesagt hat, sie haben das mal mit der Charité zusammen ein bisschen validiert. Ein großes Labor, die 15.000 Proben pro Jahr messen. Und der meinte, das Alter allein würde reichen in ihrem Sample. Sie bräuchten gar nicht das Gewicht und die Größe. Da gab es eine kleine Kontroverse. Aber der BMI, der spielt sicherlich trotzdem eine wichtige Rolle auch.
Und lokale Entzündung, sagtest du ja schon, scheint eine Rolle zu spielen, insbesondere in der Progression. Kann man die auch irgendwie messen?
Ja, fokale Entzündung, natürlich das, was heute diskutiert wurde, ob man das mit NfL messen kann und dann aber sicherlich auch mit Kernspintomographen-Parametern. Es wurden neue Daten vorgestellt aus der großen CIS-Kohorte in Barcelona, die ja schon sehr lange nachverfolgt wird und wo ziemlich überraschende Daten rauskamen über einen Zeitraum von bis zu 20 Jahren, wer eine Behinderungsprogression entwickeln wird. Entscheidend sind Marker fokaler Inflammation, ganz klassische, ganz mit Abstand wichtigster Marker ist die T2-Läsionslast zum Beispiel. Kontrastmittelanreichernde Läsionen. Also hier shiftet das Feld bei der Behinderungsprogression, glaube ich, insgesamt gerade etwas weg von dieser sicherlich wichtigen Smoldering Inflammation hin zu uns vertrauten klassischen Mechanismen, die eben auch eine Rolle spielen. Ich habe das Gefühl, das Bild tariert sich gerade so ein bisschen aus.
Wobei ich denke, die Verfügbarkeit der Biomarker wird das Ganze schon natürlich auch noch bereichern. Macht ihr das schon bei euch in der Praxis?
Also ich muss sagen, ich bestimme nicht regelmäßig NFL, weil mir immer noch auf einer intraindividuellen Ebene so eine wirkliche Validierung fehlt. Ich sehe zum Teil Probleme, aber ich würde schon anerkennen, wenn man wirklich mit den Z-Scores arbeitet und man hat eindeutige Werte, dass es zumindest ein Zusatzmarker ist, der Entscheidungen mit unterstützen kann. Ich würde jetzt persönlich aber auf einen NFL werten. Ich kriege es ja zum Teil, wenn ich Patienten zur Zweitmeinung sehe, dann auch NFL-Werte geliefert. Ich würde allein auf dem NFL-Wert jetzt keine Therapieentscheidung
stützen. Alleine sicherlich nicht, aber ist bestimmt
ein
Baustein dafür.
Also regulär kann man es, glaube ich, immer noch nicht einsetzen, weil es natürlich auch immer noch teuer ist, ganz klar. Auch natürlich von den Krankenkassen noch nicht so ganz einfach übernommen wird.
Ja, wir haben halt in der ASV das Problem, dass es da noch nicht im Index mit drin steht. Und das ist echt ein bisschen blöd. Das müsste sich tatsächlich ändern.
Setzt du es denn regelmäßig ein?
Nee, ich versuche es jetzt zusehends. Ich habe genau dasselbe Problem eben mit den Z-Scores, dass ich eigentlich denke, man bräuchte die Z-Scores. Im Moment kriegt man ja von den meisten Labors letztlich natürlich nur die sagen wir mal, Ranges geliefert. Ja. Und wir versuchen das jetzt selber irgendwie mit unserem Labor auch zu etablieren, dass wir dann vielleicht da etwas verlässlicher auch dann die Werte generieren können.
Das heißt, ihr messt vor Ort.
Ich würde mir wünschen, dass wir es vor Ort hinkriegen.
Ja, es kommt ja so. Ja. Ich glaube, für Anfang nächsten Jahres oder so soll ja noch ein neuer Essay kommen, der dann auf diesen
Analyzer läuft.
In den Laborstraßen
eine Menge Dynamik drin. Aber es war ja in dem KKNS-Symposium auch ein großes Thema KI in der Medizin. Ich glaube, das ist auch was sich auf dem Kongress doch ziemlich deutlich... gibt es da noch irgendwas,
heute hat Max Kaufmann aus Hamburg einen Vortrag gehalten, sehr schön strukturierten Vortrag.
Ja, war super, der Vortrag.
Hat er wirklich sehr gut gemacht. Da ging es vor allem um diese Nature Medicine Arbeit, wo mit Hilfe von KI Patienten in verschiedene Gruppen einsortiert worden sind, von frühen milden Verläufen bis zu späten schweren Verläufen und doch gewisse Punkte da rausgekommen sind, dass ein bestimmtes Stadium an Aktivität durchlaufen werden muss, immer um in den schweren Verlauf zu kommen. Das sind vielleicht ganz interessante Erkenntnisse. Das war aber jetzt heute hier noch nicht so nah am klinischen Alltag. Gestern in diesem KI-Symposium, gestern Nachmittag, schon viel mehr. Da ging es dann auch um solche Dinge wie KI-basierte Arztbrieferstellung, was am Klinikum Hamburg-Eppendorf in allergrößtem Stil gemacht wird, weil die dort eine GmbH ausgegründet haben, die KI-Tools entwickelt. Ein KI-Tool Argo, das für wenig Geld zur Verfügung gestellt wird, auch anderen Kliniken. Es arbeiten auch zum Teil schon andere damit, das automatisiert Arztbrief erstellt. Da gab es dann auch eine kleine Diskussion drüber, wie das ist und was der ärztlichen Denkleistung ist, wie die trotzdem erhalten bleiben kann. Auch Ausbildungsaspekte verknüpfen sich ja viele wichtige Fragen mit, spart aber jedenfalls einen Haufen Zeit. Und das andere große Thema ist elektronische Spracherkennung. Nutzen wir jetzt in unserer Klinik auch wegen Medical, kostet das Krankenhaus wahnsinnig viel Geld. Und die haben halt ein eigenes System in Hamburg dort gemacht, Orpheus, eine Software, die man auch nutzen kann und die für viel weniger Geld zur Verfügung gestellt wird, die trainiert ist auf Daten aus dem Klinikum Hamburg-Eppendorf und die anscheinend super zu funktionieren scheinen. Ich hoffe, dass es so in die Richtung geht, auch für unser System, dass wir etwas kostengünstigere Systeme auch kriegen, um auch die Eintrittshürden für die Nutzung von KI zu senken. Wir arbeiten ja beide in Krankenhäusern, Matthias, denen es finanziell nicht gut geht und die von öffentlicher Seite nicht genügend unterstützt werden. In so einem Setting, ich sehe es auch in meinem Krankenhaus, ist es schwierig zu rechtfertigen, jetzt da ein großes Rechenzentrum zu investieren, auch wenn es letzten Endes Arbeit sparen würde. Und das glaube ich, KI kann einen Haufen Arbeit sparen.
Ja, könnte natürlich auch freie Zeit ermöglichen für die eigentliche ärztliche Tätigkeit, nämlich die Beratung.
Ja, Patienten sind.
Ich meine, der nächste Schritt ist ja dann noch sowas wie Ambient Listening. Also man spricht einfach mit dem Patienten, das Teil hört zu und am Ende kommt ein cooler Arzt.
Ja, das wäre wünschenswert. Wobei ich sagen
muss, es funktioniert schon gar nicht schlecht. Ich habe es mal probiert.
Ja, aber ob er dann wirklich so cool ist,
Er ist nicht schlecht. Also man kann, damit arbeiten.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass es Prozesse verschlankt und eben auch Arbeitsabläufe effizienter macht. Ich meine, die elektronische Spracherkennung war ja schon ein großer Schritt eigentlich vorwärts, muss man ganz ehrlich sagen. Lass uns mal ganz kurz zurück auf diese Arbeit kommen, weil ich fand die...
Auf welche Arbeit meinst du?
Ja, auf die Nature Medicine Arbeit mit den letztlich Verlaufstypen. Ich fand das schon wahnsinnig interessant. Vor allen Dingen auch die Erkenntnis, dass es ja eben, wenn man diese aktive Phase durchschritten hat, keinen Weg zurück gibt. Ne? Mhm. Also ich finde, das passt schon eigentlich ganz gut in unsere, sagen wir mal, Auffassung der Erkrankung im Moment. Und also ich könnte mich schon auch mit sowas eher anfreunden als mit dem System, was wir im Moment eben verfolgen, mit klinischen Deskriptionen, die uns ja eigentlich nicht mal weiterhelfen.
Ja, und es macht halt auch nochmal den Punkt, fokale Inflammation ist wichtig für den langfristigen Erkrankungsverlauf und damit auch eine Kontrolle der fokalen Inflammation. Kann man auch aus dieser Arbeit ableiten.
Wird halt immer schwierig, den nächsten Schritt zu gehen, weil eigentlich müsstest du jetzt eine Studie designen, die genau diese Subtypen annimmt und dann entsprechend der Erkenntnisse behandelt und ob es dann wirklich ist, also den neuen Ansatz im Gegensatz zu den alten Ansatz.
So eine retrospektive Bewertung dessen, was schon da ist.
Ja, ich meine, das hat Max Kaufmann heute auch sehr deutlich gemacht. Er sagt, weiterer Fortschritt in der KI hängt auch davon ab, was an Daten vorhanden ist und in welcher Qualität. Das kam auch bei dem KI-Symposium gestern raus. Die entscheidende Frage, ob es da mit so großen KI-Modellen Fortschritte geben wird. Die entscheidende Frage ist, ob es entsprechende Daten gibt, um das zu trainieren
und
zu
validieren. Was halt wirklich auch super reagiert war, weil das ist ja wirklich eine Frage, die dann ankommt, auch ethisch, ja, wie viel Energie verbrauchen wir für diese ganze Sache, wo er doch aus meiner Sicht sehr, sehr gut geantwortet hat, dass natürlich diese medizinischen Sachen wirklich wertvoll sind.
Ja.
Und dass sich das wahrscheinlich auch refinanziert, wohingegen, wie gesagt, Haushaltsroboter mit KI trainiert wahrscheinlich eher weniger erstrebenswert sind. Also
das wäre schon auch ganz nett.
Ich sag mal so, wenn das tatsächlich ein Kernkraftwerk benötigt, um das zu machen, dann dann saugt man lieber selber. Lass uns, wenn wir schon bei MS sind, nochmal auf einen Punkt aufgehen, der ja letztlich im Kongress so ein bisschen vorhergegangen ist und der auch ja eigentlich immer noch die Riesenrolle spielt im Moment in der MS-Therapie, die BTKIs.
Mhm. Ja, es gab natürlich eine spannende Pressemitteilung, würde ich sagen. Ich denke, darauf spielst du im Wesentlichen an. Mit Fenebrutinib, die Studien mögen bekannt sein. Interessanterweise jetzt im Vergleich zu Tolebrutinib sehen wir da auch bei der schubförmigen MS eine Überlegenheit im Vergleich zur
was die fokale Inflammation angeht. Wir kennen das, was wir bisher wissen aus der Pressemitteilung zu schubförmigen MS, ist, dass der primäre Endpunkt gegen Teriflunomid erreicht wurde. Quantifiziert ist das in der Pressemitteilung noch nicht und das ist ein Unterschied zu Tolebrutinib, dass da vergleichbare Wirksamkeit zu Teriflunomid hatte, aber eben bei der Behinderungsprogression einen deutlichen Vorteil. Ja,
ich denke, was einen sicherlich ermutigt an dem Ganzen, ist, dass wir wahrscheinlich doch auf dem richtigen Weg sind, was die Substanzgruppe angeht. Ne?
Ja.
Also weil wenn jetzt doch zwei Firmen relativ konsistente Ergebnisse zumindest kommunizieren, dann muss man ja sagen, ist die BTKI-Geschichte eher aktueller denn je, ne?
Ja, richtig. Und ich meine, der zweite super spannende Teil dieser Pressemitteilung ist natürlich, dass bei der PPMS gegenüber Ocrelizumab nicht nur eine Nichtunterlegenheit gezeigt wurde, das war der primäre Endpunkt, sondern dass schon mal mitgeteilt wurde, dass ab Woche 24 numerisch auch das noch nicht weiter quantifiziertes Fenebrutinib dem Ocrelizumab überlegen war. Das sind alles so Bausteine, die darauf hindeuten, dass an diesem Narrativ, sage ich mal vorsichtig, dass BTKIs tatsächlich im Hirn was machen auf Smoldering Inflammation, dass da einfach wirklich was dran ist. Das ist eben nicht nur ein Narrativ.
Warten wir mal ab. Ich denke, das wird sicherlich
Pressemitteilung,
aber das wird uns sicherlich jetzt weiter beschäftigen. Ich finde es positiv, dass das für die BTKIs
Februar und April kommen wohl die Daten.
Ganz gut aussieht,
Aber ich finde es trotzdem interessant bei den Schubförmigen, dass da doch in der Nuance anders zu sein scheint. Klar, der primäre Outcome ist anders und wir wissen es noch nicht so genau. Aber ist es dann eine klare Substanzklasse oder ist doch anders?
Ja, ist so. Evoprotinib können wir uns auch anschauen, ist auch wieder ein bisschen anders. Da hat man weder auf Schubrate noch eine Behinderungsprogression einen Vorteil gesehen, sondern eine Äquivalenz im Grunde. Also es kommt wirklich auf jede einzelne Substanz an.
Ich will jetzt nicht den Spielverderber spielen, aber wir müssen zumindest, man merkt, dass wir natürlich in der MS uns am Wurzeln fühlen. Ne? Das Hauptthema des Kongresses war ja, und da sollten wir eigentlich auch noch ein Wort verlieren, Epilepsie war toll vertreten, auch in sehr vielen edukativen Sitzungen. Gut, wir sind jetzt nicht die Experten. Ich habe es teilweise mit sehr großem Interesse gehört. Ich war in einer Sitzung zu Epilepsie und Schwangerschaft, also Das ist ja wirklich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema in der Beratung. Ich hätte gar nicht gedacht, auch, dass da so ein großer Unterschied zwischen eben Männern und Frauen in der Behandlung ist, dass Frauen doch da deutlich schlechter auch wegkommen, schlechter behandelt sind, auch wegen der ganzen Valproat-Geschichte. Für mich persönlich, für die Praxis sehr, sehr interessant. Habt ihr noch irgendwas Interessantes mitbekommen? Wir müssen es zumindest erwähnen, dass eben tatsächlich...
Ja, ich habe auch, also ich versuche immer auf dem DGN-Kongress eigentlich mir vor allem alles anzuhören, was nichts mit MS zu tun hat, um zu versuchen, in der Breite da aktuell zu bleiben. Ich habe auch eher so edukative Vorträge gehört über Epilepsie. Da ging es um so Fragen, Monotherapie, Wechsel von einer Monotherapie auf eine andere versus wann kombiniere ich noch was dazu. Ja, aber das hat sich sozusagen eher in traditionellen Bahnen bewegt.
Genau.
Naja, ja. Ich meine, so eine wichtige Grundlage ist einfach, dass die Lebenszeitprävalenz der Epilepsie doch wahnsinnig hoch ist und ja, wir es dann doch im Alltag gar nicht so häufig und so intensiv behandeln. Auch die jungen Kolleginnen und Kollegen sind ja nicht unbedingt Freunde des EEGs, der Hirnschrift. Also wahrscheinlich haben wir da alle Nachholbedarf und da auch so in der
KI
Ausbildung.
Da könnte KI sicherlich auch helfen.
Genau,
ja, dass das einfach
so wird, schließt sich der Kreis.
Genau, so schließt sich dann der Kreis, genau. Ja, ich denke, wir sind auch so weit am Ende. Matthias, schön, dass du da warst, dass du mit uns diskutiert hast.
Spaß gemacht.
Die Themen eingebracht hast, war ganz prima. Ja, und dann bleibt uns eigentlich nur, uns bei unseren Zuhörern zu bedanken und noch eine gute Zeit zu wünschen.
Und einen schönen Kongress.
Dankeschön.
Ja, und damit wären wir am Ende unserer Berichterstattung über die Neuronews des DGN-Kongresses 2025 in Berlin. Ich hoffe, wir konnten Ihnen, euch einen guten Überblick über die letzten Tage geben. Es hat ein bisschen Spaß gemacht, mit uns gemeinsam Themen zu Neuroscience und klinischer Neurologie zu besprechen. Mein großer Dank geht an meinen Kollegen und Co-Host Professor Dr. Tobias Ruck und natürlich unseren heutigen Gast Professor Matthias Buttmann und natürlich alle, die uns über die Tage begleitet haben. Vergesst nicht, den Nervennahrungspodcast zu abonnieren, um keine unserer Folgen zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank.